Kann man mich gut hören? Wir verneigen uns kurz zum Gebet. Allmächtiger Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diesen Tag mit dir zusammen feiern dürfen. Wir danken dir für viele Zeugnisse. Wir danken dir, dass du uns mit uns durch Leben gehst. Wir bitten dich jetzt für diese Predigt. Segne jeden von uns, damit wir dein Wort verstehen und einnehmen können. Sei mit uns. Wir danken dir dafür. Amen. Liebe Gemeinde, meine heutige Predigt bezieht sich auf theologische Disziplin Hamartiologie. Hamartiologie ist die Lehre von der Sünde. Und obwohl diese Lehre sehr wichtig ist, wird sie in diesem Format, wie ich heute der Gemeinde vorstellen möchte, nicht unterrichtet, nicht gelehrt. Es wird für alle wahrscheinlich etwas ganz Neues sein. Nicht vielleicht für alle, aber für meistens von uns. Vor langer, langer Zeit, als ich noch junger Mann mit 24 Jahren war, erlebte ich immer wieder geistliche Krisen. Ich wusste nicht, warum, und ich wusste nicht, was ich falsch mache überhaupt. Bis eines Tages ein Freund und guter Theologe namens Harry Dusdall mich aufgeklärt hat. Ich befand mich damals mitten in einer christlichen Schulung in seiner Gemeinde ECG, Baptistengemeinde Gummersbach, und da während seines Unterrichtsstunden hat er uns als Gruppe aufgeklärt. Man muss sagen, diese Aufklärung war damals für mich Neuentdeckung der Amerika. Wie ein Lichtstrahl, ich saß da richtig wie von Donner getroffen. Inzwischen vergingen schon 35 Jahre und heute feiern wir Pfingsten. Ein Betriebsjubiläum. 1996 Jahre bestehende Gemeinde Jesu. Und wir sind der lebendige Beweis dafür. Normalerweise serviert man zu so einem Fest immer das Schönste, das Kostbarste. Und das möchte ich auch jetzt tun. Ich möchte das, was mir damals gegeben wurde, was sehr kostbar ist, einfach untereinander teilen, mit euch teilen. Jetzt aber zum Thema. Das Problem der Sünde. Dass wir alle oft sündigen, ist für jeden von uns kein Geheimnis. Apostel Jakobus drückt das folgendermaßen aus. Er sagt in seinem Brief, im 3. Kapitel, 2. Vers, er sagt, denn wir alle straucheln oft. Nun, was heißt das? Was ist das, wenn ich oft sündige oder strauchle, wie er das sagt? Was mache ich oft überhaupt? Was ist das überhaupt, wenn ich sündige? Ich habe jemanden belogen, ich habe über jemanden gelästert, ich habe mit meiner Frau gezankt, ich habe jemanden geschlagen, ich habe jemanden verleumdet, ich habe jemanden beleidigt, ich habe jemanden getötet. Und diese Liste kann man ganz lange noch weiterführen. Jetzt habe ich gesündigt. Was nun? Was soll ich danach tun, wenn ich gesündigt habe? Ja, tu Buße, sagen wir. Bitte Gott um Vergebung. Bringe die Sachen wieder in Ordnung. Und das ist alles richtig, wenn wir so untereinander oder mit sich selbst reden. Denn Jesus Christus selbst lehrt uns auch in seinem berühmten Vater unser Gebet, sagt er, betet so und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Also Jesus selbst lehrt uns, dass wir Gott um Vergebung bitten müssen. Das ist in Ordnung. Das muss sein. Aber meine Frage, rhetorische Frage, die ich heute in den Saal stellen möchte, lautet, ist es genug? Ist es genug, wenn ich gesündigt habe und vor Gott trete und sage, Gott, lieber Vater, vergib mir bitte. Um eine zufriedene Antwort auf diese Frage zu geben, gehen wir ins Alte Testament. In 2. Samuel Buch, Kapitel 12. Ein wenig Information als Umrahmung zu dieser Geschichte. König David. König David schickte seine Armee in den Krieg gegen Feinde Israels. Er selbst bleibt im Palast. Eines Tages sieht er eine schöne Frau namens Bathsheba draußen. Sie ist allein zu Hause, ihr Ehemann ist im Krieg. David nimmt sie zu sich und sie wird von ihm schwanger. Um das zu vertuschen, holt David ihr Ehemann von der Front, der muss zu Hause schlafen. Uriah, so heißt der Mann, weigert sich nach Hause zu gehen und übernachtet im Palast. Daraufhin schickt David ihn wieder mit einem Begleitbrief an die Front. Im Begleitbrief steht ein Befehl für den Oberst. Uriah muss in einem gefährlichen Kampf gegen Feinde getötet werden. Uriah stirbt tatsächlich im Gefecht und David heiratet seine hinterbliebene Witwe. Und als Reaktion daran schickt Gott seinen Prophet Nathan zu David. Also an dieser Stelle betritt Gott die Bühne des Geschehens. 2. Buch Samuel, Kapitel 12, 14 Verse von Anfang. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt sie wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinem eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern zu nehmen, um den Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des Mannes und bereitete es des armen Mannes und bereitete es dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen diesen Mann. Und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tätest, was von seinen Augen böse ist? Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich. Weil du mich verachtet und die Frau Ures des Hethites genommen hast, dass sie deine Frau sei, so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken und deine Frauen von deinem Angesicht nehmen und deinen Nächsten geben, dass er am helligsten Tage bei Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helligsten Tage tun. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch dein Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Ein paar Sätze zur Person David, damit wir wissen, mit wem wir zu tun haben. Zweiter israelitischer König mit 40 Regierungsjahren von 1010 bis 971 vor Christi regierte er. Er vergrößerte den Staat Israel und verstärkte seine Grenzen. Hervorragende Militärstratege, ein starker Krieger, Dichter, Komponist, Musiker, fast alle Psalmen der Bibel gehören seiner Hand. Sehr mutiger Mann, kämpfte gegen Bären und Löwen, um die Schafe seines Schafherde seines Vaters zu beschützen. Und er, David, er liebte sehr Gott. Er liebte sein Volk und er liebte Gottes Gesetz. Das sehen wir auch in diesem Text. Für David war absolut nicht egal, was mit diesem Mann und mit seinen Schäflein passiert ist. Er reagiert richtig mit Zorn und er wusste sofort, was Gottes Gesetz verlangt. Wie gut muss man sich in Gottes Gesetz auskennen, dass man sofort richtige Entscheidung trifft. Denn nur eine einzige Bibelstelle, einen kleinen Vers in der ganzen Bibel regelt diese Angelegenheit mit dem geschlachteten Schaf. Wir lesen das in 2. Buch Mose 21, 37 folgendes. Wenn jemand ein Rind stillt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinde für ein erstatten und 4 Schafe für eins. Und gerade als David sich in diesem gerechten Zustand des Zornes befand, wendet sich Prophet Nathan zu ihm und sagt: Du bist der Mann. Und verkündigt vierfaches Gericht Gottes. Verwirrend, nicht wahr? Eigentlich sehr verwirrend, wenn man diese Bibelstelle liest. Um das alles, was hier geschieht, um richtig zu verstehen, müssen wir als Christen uns einen Grundsatz klar machen. Sünde ist nicht einfach Sünde, sondern Sünden gibt es in verschiedenen Kategorien. Eigentlich gibt es nur 3 Kategorien von Sünden. Nur 3. Alle Sünden unterteilen sich in 3 Kategorien. Die erste Kategorie ist Sünde direkt gegen Gott, nur gegen Gott. Dann gibt es noch andere Kategorie der Sünden, das ist die Sünde, die Mensch tut gegen Gott und gegen sich selbst. Und die dritte Kategorie ist die Sünde gegen Gott und gegen den Nächsten. Jetzt reihe nach ein bisschen, damit wir verstehen, um was es geht. Die erste Kategorie, Sünde, die der Mensch direkt nur gegen Gott tut. Zu dieser Kategorie gehört zum Beispiel nicht eingehaltenes Versprechen Gott gegenüber. Predigerbuch Kapitel 5, Verse 3 bis 5 lesen wir: Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zu Sünde verführen. Ja, sowas. Du dachtest vielleicht, dass du etwas Heldenhaftes tust, wenn du Gott etwas gelobst, etwas versprichst. Gott hat es von dir auch nicht verlangt, aber du hast es gemacht. Nach kurzer Zeit oder langer Zeit hast du es vergessen. Das passiert doch mit uns. Ich weiß nicht, wie mir das nicht passiert ist. Man hat es vergessen und Gott wartet darauf. Und man hat damit Gott betrogen. Ein kleines Beispiel angenommen, ist Ewald hier? Ja. Also angenommen, Ewald, unser kleiner Ewald, er braucht Hilfe im Jesuszentrum. Und du kommst auf ihn zu und sagst, Ewald, ich helfe dir. Und dann vergeht die Zeit und du hast das vergessen oder war es einfach zu viel für dich oder sonst noch was. Und Ewald wartet drauf, er ist in Not, er wartet drauf. Und jemand anderer kommt auch auf Ewald zu und sagt, ich helfe dir. Dann sagt er, nein, Peter, komm schon, er hat versprochen, es reicht, wenn er kommt. Und du kommst nicht. Und du hast Ewald betrogen. Nun, in unserem Fall betrügst du nicht kleinen Ewald, sondern großen, allmächtigen Gott. Und das ist eine Sünde. Und wenn man in so einen Zustand gekommen ist, muss man einfach vor Gott treten und Gott um Vergebung bitten. Und damit ist diese Sünde auch beendet, geschlossen. Dann gibt es noch zweite Kategorie der Sünden. Das ist die Sünde gegen Gott und gegen sich selbst. Unter diese Kategorie fällt zum Beispiel Unzucht. 1. Korinther 6,18 schreibt Paulus, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Das ist wirklich ein Schuss sich selbst in die Brust. Man zerstört sich selbst damit. Sexuelle Gefühle kommen durcheinander, dann kommt auch Angst dazu, alles zu verlieren. Schamgefühl eigenen Eltern gegenüber, Schamgefühl Kinder gegenüber, Schamgefühl Ehepartner gegenüber, Probleme in der Familie, Probleme in der Gemeinde, Probleme, rechtliche Probleme. Man verliert seinen Freundenkreis. Es kommt oft zu Trennung und dadurch auch oft zum Verarmung. Und es kann auch zum Nervenzusammenbruch kommen und viel mehr. Der Ausweg daraus ist klar, geh zum Kreuz. Tu Buße, bitte wirklich Gott um Vergebung. Und wenn Mensch das tut, erlebt er Heilung. Und damit ist diese Sünde meistens auch abgeschlossen. Und dann gibt es noch dritte Kategorie der Sünde, das ist die Sünde gegen Gott und gegen deinen Nächsten. Wir halten oft diese Sünde für harmlos. Eine Lüge zum Beispiel. Angenommen, ich erzähle über Nils bei Gemeindefreizeit, dass er manche von uns bevorzugt. Er macht sich Lieblinge in der Gemeinde, so erzähle ich das. Das stimmt zwar nicht, aber ich führe auch Beweise dazu, Beweismittel. Ich sage, schau mal, die anderen Brüder dürfen dies und das machen und ich kann nur Gemeindekaffee kaufen und dann Toiletten putzen. Dann vergeht die Zeit, ich komme nach Hause, ich weiß, dass das eine Lüge ist. Ich weiß, dass ich belogen habe. Mein Gewissen plagt mich, Gedanken kreisen im Kopf. Irgendwann stürze ich auf die Knie und bitte, Gott, bitte vergib mir, das war nicht richtig, das war eine Sünde, bitte vergib mir, ich will das bereinigen. Und dann stehe ich von den Knie und denke ich, ja, die Sache hat doch ein Happy End. Gott ist wieder auf meiner Seite. Ich habe richtig Freude und Frieden in meinem Herzen. Gott ist wieder auf meiner Seite. Das aber nicht. Geschwister, in diesem Fall ist Gott mein Gegner, mein Feind. Warum? Warum? Weil hier an dieser Stelle mit göttlicher gerechter Justiz zu tun haben. Als ich gegen Nils gesündigt habe, habe ich gleichzeitig gegen Nils und gegen Gott gesündigt. Und bei Gott, unseren großen gerechten Richter, kommt auf den Tisch nicht eine, sondern zwei Strafanzeigen wegen zwei meines Verbrechens. Erste Strafanzeige ist mein Verbrechen gegen Nils und zweite Strafanzeige mein Verbrechen gegen Gott. Und für zwei Attentate gegen zwei Personen werde ich auch bei Gott angeklagt. Und Gott, der Richter, wird auf jede Strafanzeige einzeln, separat reagieren. Gott kann nicht sagen, ach Heinrich, du bist mein Kuschelkind, es ist so schön, dass du mich um Vergeben gebeten hast, ich vergebe dir und die Sache mit Nils, das vergessen wir einfach. Das wird nicht passieren, sondern solange ich die Sache mit Nils nicht in Ordnung gebracht habe, werde ich eine strafende, schwere Hand meines Vaters spüren, Gottes Hand. Und das ist die Situation, die wir in 2. Samuel 12 gelesen haben. Schauen wir kurz an diese Situation. David dachte, dass er nur eine Sünde begonnen hat. Einmal gesündigt. In Wirklichkeit begeht er vier Sünden. Und wir lesen seine vier Sünden und vier Reaktionen, vier Strafen Gottes oder Reaktionen Gottes auf diese Sünden. Die erste Sünde, eine Mordsünde. Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich. David erlebte das schon zu seinen Lebzeiten, als sein Sohn Absalom, sein eigenes Sohn, staatlicher Aufstand gegen ihn anzettelt und David musste in die Wüste aus Israel fliehen. Da kommt ihm ein Mann entgegen, ein kleiner Simeon, Israelite, und verflucht König David und sagt, du geh, du Blutmensch, du Nichtswürdige. Und David schweigt, weil er genau wusste, dass das Gottes Hand ist. Dann ist die zweite Sünde, Sünde der Unzucht. Weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hethites genommen hast, dass sie deine Frau sei, so spricht der Herr, ich will deine Frauen von deinen Augen nehmen und sie deinen Nächsten geben. Und es ist die dritte Sünde, Sünde des Ungehorsams gegenüber Gott. David bereut diese Sünde, als Nathan ihm anspricht. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Antwort Gottes: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Geschwister, merken wir das, was hier geschieht? Wie gnädig unser Gott ist. David bittet um Vergebung und sofort vergibt ihm Gott. Diese Strafanzeige wird sofort zur Seite gestellt, wegradiert, weggenommen. Das ist die Gnade. Und dann kommt die vierte Sünde. Anlass zur Lästerung des Namens Gottes bei den Feinden. Weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch dein Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. David versucht, dieser Strafe zu entgehen. Das tut weh, wenn ein Kind stirbt. Er fleht Gott an, er fastet und betet mehrere Tage und das Kind trotzdem stirbt. Liebe Gemeinde, wir haben mit einem gerechten Richter zu tun. Zum Schluss noch eins. Da mag einer hier sitzen, der würde sagen: Ach, das ist alles doch Altes Testament. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 25, sagt Jesus in seiner Bergpredigt Folgendes: Kommt deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter übergibt. David konnte das nicht mehr tun, denn Uriah war schon tot. Darf ich dir eine Frage stellen, den Saal? Ist dein Gegner noch auf deinem Lebensweg? Ist dein Gegner noch auf deinem Lebensweg? Wir feiern heute Geburtstag der Gemeinde Jesu. Und Gott liebt uns wirklich. Er liebt uns als seine Kinder. Denn gerade deswegen bestraft er uns. Weil wir ihm nicht egal sind. Weil er mit uns sein Himmel teilen möchte. Das ist der Gedanke in 1. Korinther 11, 32. Lies das bitte zu Hause. Er bestraft uns, weil er mit uns sein Himmel teilen möchte. 1. Korinther 11, 32. Wenn du hier jetzt sitzt und ganz genau weißt, ich muss noch etwas in Ordnung bringen, dann sind heute Jesu Worte direkt für dich. Matthäus 5, 25. Kommt deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Wege bist. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und dadurch uns gerettet hat. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du deine Gemeinde zum Leben erweckt hast und wir sind lebendiger Beweis dafür. Heute feiern wir diesen Tag, wo wir vor dir kommen, mit dir zusammen feiern, dass wir deine Gemeinde sind, wir sind deine Kinder. Ich danke dir für dein Wort, dass du dein Wort lebendig machst, dass du uns veränderst, dass du auch uns bestrafst, das ist deine Liebe, weil du uns in deinen Himmel mit uns haben möchtest. Dir gebührt die Ehre, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.
Ja, und jetzt möchte ich unseren Segen Gottes stellen mit den Segensversen aus Hebräer 13. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.